Hallo und guten Morgen am Sonntag, am letzten Sonntag der Schulherbstferien. Willkommen Ihnen und willkommen meinem Gast, ohne den das hier gar nicht laufen könnte. Schönen guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und ich denke, wir steigen gleich ein.
So machen wir das.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treu hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Guten Morgen am Sonntag. 30.000 Menschen bei einer Konferenz. Mhm. Bei einer Konferenz. Diese Zahl hat mich wirklich echt beeindruckt. Also unsere Redaktionskonferenz täglich, die ist deutlich überschaubarer und Ihre Sitzung, Herr Bischof, bestimmt auch. Aber ja. 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich nämlich von heute an bei der Weltklimakonferenz in Ägypten, von heute bis zum 18. November. Menschen aus 200 Staaten. Allein, dass das passiert, stimmt mich irgendwie zuversichtlich. Macht aber auch deutlich, wie schwierig es sein muss, auf einen Nenner zu kommen. Das ist ja manchmal schon bei zwei Personen schwierig und dann bei 30.000.
Ja, wie schwierig und doch, lieber Herr Wittke, wie wichtig. Wir haben Jahrzehnte verschlafen und müssen jetzt wirklich schneller, viel schneller werden beim Klimaschutz und beim Angehen gegen diesen Klimawandel. Ich werde schon manchmal angesprochen, dass ich nicht mehr Klimawandel sagen soll, sondern Klimakatastrophe. Man muss sich das immer wieder klar machen. Also und dabei alle mitnehmen, das ist fast unmöglich, aber es ist die Aufgabe. Die Bewahrung der Schöpfung ist die Aufgabe dieser Generation. Verschieben geht nicht mehr. Auch wenn ich selber, wenn immer wieder Menschen diese Tendenz haben, verschieben geht nicht. Und deswegen, ich bin heilfroh, dass es diese Weltklimakonferenz gibt.
Wie viele kirchliche Vertreterinnen und Vertreter sind eigentlich bei solch einer Konferenz dabei? Oder würden Sie vielleicht auch sogar sagen, also Bewahrung der Schöpfung, das ist schon unser Ding, aber hier geht es um die konkrete Umsetzung und da sind andere gesellschaftliche Gruppen entscheidender?
Naja, nun die Teilnehmenden, Sie haben das ja gesagt, sind zuallererst die Vertragsstaaten. Das sind, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe, 197 Länder, die sich gewissermaßen verpflichtet haben und deswegen auch immer wieder mit dabei sind. Als Beobachterinnen und Beobachter sind auch Nichtregierungsorganisationen dabei. Ah, ja. Dazu gehören die großen Player, auch Brot für die Welt oder das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung. Gerade haben ja 85 kirchliche Organisationen eine Petition an die deutsche Delegation übergeben, sich mehr für Klimaschutz auch im globalen Zusammenhang einzusetzen. Ah, ja. Es ist ja doch in der Regel so, das merken wir gar nicht, dass die Folgen unseres Umgangs mit dem Klima zunächst einmal in anderen Ländern viel, viel schlimmer zu spüren sind als bei uns. Und an diese Herausforderung muss man auch dringend ran. Also es ist eine weltumspannende Frage. Die Praxis geht nur gemeinsam und sie ist natürlich auch nicht auf kirchliche Horizonte beschränkt. Mhm. Aber Bewahrung der Schöpfung ist ein Urthema für uns.
Ja, okay. Also Sie sind da und Ihre Organisation auch aktiv und wir alle, jede Einzelne muss aktiv werden. Herr Bischof, die ARD startet ab morgen eine Themenwoche zum Thema Wir. Was kann helfen, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten? Ich finde das eine tolle Fragestellung, die, so glaube ich, auch nicht nur und vielleicht sogar noch nicht einmal so sehr uns hier in Deutschland angeht, sondern auf der ganzen Welt zu beobachten ist, wie sehr viele Gesellschaften gespalten sind. Wahlen in Brasilien gingen fast 50-50 aus. Die USA sind nach wie vor gespalten, da stehen die Zwischenwahlen an. Israel, aber bis runter zu den Abstimmungen hier bei uns bei Radio Paradiso. Mhm. Böllerverbot zu Silvester letzte Woche gemacht, 50-50. Festival of Lights vor ein paar Wochen, angemessen oder nicht, ist wieder 50-50 ausgegangen. Also alles sehr polarisierend. Wo sind die klaren Mehrheiten? Wie ist Ihr Eindruck? Wie sehr leben wir in einer Zeit der klaren Trennung von entweder oder?
Also bei den Beispielen, die Sie aufgezählt haben, bleibe ich vor allem nochmal bei Amerika hängen. Das macht mir auch ganz große Sorge, dass diese Weltmacht doch irgendwie in zwei Parallelwelten, hat man manchmal den Eindruck, zu zerfallen scheint und da überhaupt keinen Austausch zwischen diesen Blasen, wie wir ja heute sagen, stattfindet. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man jetzt einmal auch dem gegenüberstellen, wir haben immer eine ganz hohe Zustimmung zu allen Zeiten zu den Corona-Maßnahmen gehabt. Es waren immer 70-80, manchmal auch 90%. Also das, was dann da an Polarisierung sichtbar wurde, waren nicht etwa 50-50, sondern waren oft sehr kleine, aber sehr laute Gruppen.
Ist das Ihr Eindruck? Ja, ah, okay.
Ja. Na, das ist nicht nur mein Eindruck, sondern das sind die eigentlich alle Umfragen, die das so gezeigt haben. Auch bei anderen Themen, wenn ich jetzt gucke, Unterstützung für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, ganz hohe Zustimmung. Also es gibt, will ich damit sagen, es gibt schon auch so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens. Ich bin darüber sehr froh. Man kann ja auch einmal, glaube ich, sagen, in diesem Land, in Deutschland, gibt es sozusagen im internationalen Vergleich viel weniger Populismus und viel weniger solche Gruppen, die sozusagen spalten wollen. Ich glaube, es ist gerade in dieser Zeit, wir kommen ja jetzt in einen Winter, der große Herausforderungen zeigen wird. Es ist gerade in dieser Zeit so wichtig, dass wir den Zusammenhalt stärken. Und ich lese das Wort Zusammenhalt nochmal anders. Ich lese es als Zusammenhalt, sodass wir füreinander einstehen. Und ich höre darin auch ein Zusammenhalt. Zusammenhalt sagen gegenüber alle Tendenzen, die vor allem spalten und Chaos wollen.
Was können wir aus Ihrer Sicht tun für mehr Zusammenhalt?
Ich glaube vor allem ganz offen miteinander diskutieren, weil das würde mir jetzt keine großen Sorgen machen, wenn Sie bei den Umfragen, die Sie für Paradiso machen, 50-50 als Ergebnis haben. Das zeigt, dass eine Sache kontrovers ist. Also das, glaube ich, ist für den Zusammenhalt ganz wichtig, dass wir uns einander wahrnehmen, gerade in dem, wo wir auch verschiedener Meinung sind.
Herr Bischof, ich hatte es letzte Woche schon mal angedeutet. Mein Blick richtet sich schon immer deutlicher Richtung Weihnachten, auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist oder eine ganze Weile hin zu sein scheint. Was für einen Sonntag haben wir heute? Und geben Sie uns doch mal so eine kleine Vorschau auf das, was in den kommenden Sonntagen noch so passieren wird, bis wir dann die Vorweihnachtszeit und die Adventszeit einläuten können.
Ja. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres haben wir heute. Zentral dafür als Inhalt ist in den Texten das nahende Gottesreich und was das bedeutet, also vom Auftrag für unser Tun. Heute beginnt, das will ich einmal hinzufügen, die Friedensdekade. Das ist ein ökumenisches Projekt, das gibt es schon viele, viele Jahre. Das ist von heute an 10 Tage bis zum Buß- und Bettag. Ganz im Zeichen des Friedens mit vielen Gottesdiensten, Gebeten und Aktionen. Motto in diesem Jahr für die Friedensdekade, ich habe es eben schon einmal aufgegriffen gehabt, ohne das dazu zu sagen, Zusammenhalt.
Ach, tatsächlich?
Ja, Zusammenhalt gegen Spaltung.
Das haben Sie ja ganz geschickt eingefädelt.
Ja, und der Ausblick, weil Sie danach gefragt haben, nächsten Sonntag ist Volkstrauertag. Das ist immer der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. In 2 Wochen ist dann der letzte Sonntag des Kirchenjahres, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag genannt, der Tag, wo wir an die Verstorbenen aus dem letzten Jahr erinnern. Und dann starten wir wieder mit dem ersten Adventssonntag. Ende und Anfang liegen ganz nah beieinander.
Ist es tatsächlich so, dass ich jetzt den Sonntag des Countdowns erwischt habe, weil ab jetzt wird rückwärts gezählt?
Genau, ne? Jetzt haben wir nicht mehr diese Nachtrinitatis. Das ist vorbei. Ja. Okay. Drittletzter, vorletzter, letzter. Also Sie haben schon recht, ist mir noch nie aufgefallen. Es hat was von 3, 2, 1, meins.
Adventszeit. Ja. So, während Sie die Sonntagsausgabe Ihrer Zeitung aufschlagen oder anklicken vielleicht auch oder am besten jetzt eben weglegen, weil Sie zuhören möchten, hat Bischof Christian Stäblein die Bibel aufgeschlagen. An welcher Stelle denn genau?
Lukas-Evangelium, also Neues Testament, ein Stück aus Jesu Lehre, also er redet, er predigt. Es ist eine Predigt auf dem Feld, man nennt sie deshalb auch Feldpredigt bei Lukas. Das klingt jetzt, finde ich, als Wort ein bisschen militärisch, das ist so ein alter Name. Ja. Feldpredigt, es ist überhaupt nicht militärisch gemeint.
Bei mir bäuerlich eher.
Ja, genau. Und es hat auch wirklich, also Sie werden ja hören, nicht militärisch, im Gegenteil. Also Lukas 6, einige Verse. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Eine sehr markante, starke Bibelstelle, wie ich persönlich finde. Herr Bischof, ich würde da gerne nochmal, weil Sie das angenehm flott vorgetragen haben, auch am Anfang, vielleicht die ersten Sätze nochmal hören wollen. Sie entscheiden selbst, wo Sie dann vielleicht den Cut machen.
Okay. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ich finde, das sind eigentlich unglaublich starke Sätze.
Ja.
Und mir geht es ja auch so, man ist dann schnell im Moment sowieso in den Problemen und in der Realpolitik verfangen. Und man weiß auch intuitiv, das kann ich jetzt nicht alles so mal eben eins zu eins in Politik übersetzen. Das ist mir auch klar. Und trotzdem ist es so wichtig, diese Sätze zu erinnern und für sich auch zu spüren, das ist die Welt, auf die Jesus hingeht und die er uns sozusagen mitgibt. Und das ist auch immer wieder die Herausforderung an uns.
Es wirkt so ein bisschen, also ich finde sie auch ganz toll, ganz stark, aber es wirkt auch so ein bisschen, da wird etwas Übermenschliches erwartet. Oder ich bin da so ein Filmfan, wenn das in einem amerikanischen Film vorkommt, so gesagt wird, dann hat man schnell das Gefühl, ja, das ist jetzt schon sehr pathetisch, das ist sehr schön, das mag ich im Kino, das geht ans Herz, aber das geht irgendwie nicht. Oder geht es doch?
Also, erstmal ja, das ist eine Möglichkeit, mit diesem Text umzugehen. So ist das auch immer wieder gewesen, dass man sagt, das kann nur Jesus selbst. Das ist etwas für den, der eben Gott, Gottes Sohn, in dem ganz Gott ist. Und für uns ist das etwas, was uns immer auch zeigt, was wir nicht können. Ich nehme mal jetzt nicht dieses große, liebt eure Feinde, sondern da hinten kommt sowas, gebt anderen etwas, auch wenn ihr nichts von ihnen erhofft. Wie schwer ist alleine das im Alltag, den anderen, die anderen nicht sozusagen instrumentell zu betrachten, also nicht etwas zu tun, weil ich etwas von ihr haben möchte oder von ihm haben möchte, sondern einfach um zu geben. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wie oft treffe ich auf Menschen, aber wie oft merke ich auch selber, ich frage den anderen, wie geht's dir, und möchte eigentlich aber nur gefragt werden, wie geht's denn mir? Er will das loswerden. Er hoffe eigentlich nur sozusagen diese Response, um dann selber dazustehen. Das ist so urmenschlich, und gleichzeitig durchbricht Jesus hier etwas, und darauf kommt es mir als erstes an. Er durchbricht etwas, weil nur das Durchbrechen des Kreislaufes, zum Beispiel der Spirale von Gewalt, nur das Durchbrechen ermöglicht wirklich auch eine Unterbrechung davon. Nur das den anderen zutrauen, zu bitten, zu beten gerade, zu wünschen, und deswegen eben liebt eure Feinde, zu wünschen, dass die Liebe stärker ist als all das, was gerade geschieht. Das ist für mich der Schlüssel darin. Nochmal, das ist jetzt nichts, was wir eins zu eins übersetzen können. Das kann man, glaube ich, nicht so mal eben erwarten, zumal hier ein ganz wichtiger Schlüssel drinsteckt, wenn ich sage, das sind Dinge, die können Menschen für sich entscheiden. Aber die kann ich nicht für den anderen, für den Nächsten entscheiden. Also wenn wir jetzt an die große Politik denken, dann würde ich immer als erstes sagen, aber zugucken, wie andere Leute bombardiert, terrorisiert und vernichtet werden, das steht da nun auch nicht. Also das kann nicht sozusagen die Aufgabe das sein. Ich sage das einmal, weil wir hören ja diesen Kontext im Moment immer mit.
Da wird natürlich dann noch ganz schnell der Konflikt deutlich. Es ist ja die ganz, ganz große, die totale Zurücknahme, die Gnade dem anderen gegenüber. Ich habe das Gefühl, warum es so schnell scheitern kann, ist auch dieser Gedanke, ja, wenn ich das tue, dann lacht sich der andere doch ins Fäustchen, dann hat er sein Recht bekommen, dann ist er glücklicher
als ich. Ja, natürlich. Aber da fängt es ja an, weil es geht nicht darum, den anderen instrumentell zu machen. Wenn ich das jetzt mache, dann musst du auch. Dann bin ich ja wieder bei dem, was Jesus ausdrücklich sagt, was eben gar nichts verändert. Sondern erst in dem Moment, wo ich tatsächlich in diesem Sinne loslassen kann. Und jetzt sage ich nochmal, und da haben Sie recht, es wäre auch falsch, dass wir das nun alle von uns selbst in Perfektion erwarten. Das kann nur Jesus, das kann nur Gottes Sohn. Und auch ihn bringt das ans Kreuz. Und dann erst dadurch besiegt er den Tod und schafft für uns die Möglichkeit, immer neu anzufangen. Also so, ich sage, das war jetzt nochmal sozusagen so ein bisschen Dogmatik in Kurzform, aber so ist die theologische Logik an der Stelle. Und das heißt für uns, ich nehme jetzt mal das Wort, was Sie gesagt haben, aus dieser Gnade heraus, dass er das für uns getan hat, können wir das immer wieder versuchen und damit anfangen. Aber wir dürfen uns nicht unter diesen Anspruch stellen, wir könnten das jetzt ganz und richtig, wir werden immer an unsere Grenzen stoßen und hoffentlich immer wieder aber auch den Moment erleben, wo diese Worte einen dann doch berühren und man nicht sagt, na, damit bin ich fertig, das kann ich eh nicht. So schwer das alles im Alltag ist und so unmöglich und nochmal so wenig das jetzt mal so eben schnell eine weltpolitische Ansage ist, aber eine weit über die Politik hinausgehende Veränderung von allem auf dieser Welt, das ist es schon. Und das nennen wir Reich Gottes.
Diese Worte haben eine unerträglich schöne Größe. Anderes Thema. Morgen geht die Schule wieder los. Die Herbstferien sind dann vorbei. Ich weiß, ich mache das häufiger nach den Ferien, dann nochmal besonders an all die zu erinnern, die mit Schule zu tun haben. Aber diesmal möchte ich auch nicht nur an die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und Eltern erinnern, sondern nochmal zusätzlich ganz besonders an die Erzieherinnen und Erzieher, die Damen und Herren im Facility Management, die Hausmeisterschaftskräfte und an die vielen Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern, besonders aus der Ukraine im Moment. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, dass jeder und jede Freunde findet in der Schule, dass niemand allein ist, dass es gut tut, Neues zu lernen, Zusammenhalt. Wir bitten dich für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Eltern, die Geschwister, für die Schülerinnen und Schüler. Wir bitten dich für alle, die jetzt fern von ihrem Zuhause lernen, die aus Syrien oder Afghanistan, aus der Ukraine oder aus Libyen zu uns gekommen sind, dass sie ihre Gaben und ihre Weisheit finden, dass wir zusammen Schule des Lebens und Feier des Lebens sein können.
Amen. 30.000 Leute, 30.000 bei der Weltklimakonferenz. Ich mag es ja, mich zu entscheiden. Möchte ich positiv draufschauen auf etwas oder skeptisch? Also das Gefühl zu haben, ich kann mich entscheiden, ob ich positiv draufschaue oder eben nicht. Und ich entscheide mich für die positive Sichtweise. Ich möchte einfach hoffnungsfroh bleiben. Hier kommt der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wir lassen ja an dieser Stelle eigentlich den Gottesdienst im Gespräch immer so ein bisschen locker ausklingen, aber heute mag ich Ihnen, lieber Bischof, und auch allen Beteiligten danken, dass Sie sich am Netzwerk der Wärme hier in Berlin für diesen Winter beteiligen. Sie sind dabei.
Ja, wir sind gerne dabei. Ein Netzwerk knüpfen, damit niemand allein ist in diesem Winter, damit niemand frieren muss. Ich finde, das ist eine Uraufgabe von Christinnen und Christen. Wir gehen ja in dieser Woche auch auf den Martinstag zu, 10. November. Stimmt. Da spielen wir immer die Geschichte nach mit Großen und Kleinen, wie Martin von Tours am Stadttor seinen Mantel mit dem Frierenden teilt. Ich glaube, genau darum geht es auch in diesem Winter, dass wir nicht nur den Mantel, sondern vor allem die Räume der Wärme teilen, damit es Räume sind, in denen es einem wirklich warm wird. Aber natürlich, Kirchenräume sind auch dafür da, dass uns warm ums Herz wird, weil man mit Gott reden kann, weil wir Lob und Dank und Klage loswerden können. Also eine Uraufgabe und mit dem Netzwerk der Wärme, was ich eine sehr gute Initiative des Senats finde, wird das sozusagen sichtbar gemacht. Das ist ja oft auch so, dass die Leute gar nicht wissen, wo. Und deswegen soll dieses Netzwerk, das glaube ich immer schon da ist, jedenfalls bei den Kirchengemeinden ist das jedes Jahr, das soll sichtbar werden.
Sehr schön, finde ich wirklich toll, dass Sie dabei sind. Wir schließen uns insofern gerne an Radio Paradiso, dass wir ab morgen auch wieder mit Ihnen unsere gemeinsame Aktion Wir wärmen Berlin starten und wieder Schlafsäcke, Ihre Schlafsäcke für den guten Zweck, für Menschen ohne Obdach sammeln. Mehr dazu bei uns im Programm ab morgen. Dankeschön, lieber Bischof. Unerträglich schöne große Worte hatten wir heute in der Bibelstelle. Die gehen mir noch nach. Danke dafür. Ich wünsche Ihnen einen tollen Sonntag.
Ich wünsche Ihnen das auch. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und einen schönen Martinstag.
Gottesdienst im Gespräch am Sonntagmorgen hier auf Ihrem Radio Paradiso.